Bex der Graue. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Fünftes Buch. Herz aus Arrakasch. Kapitel 6. Der Zaubersumpf. Erster Teil.
Wenn Sie sich einfach vertrauensvoll an mich, Assistenz Oberadebar, Bartelt von Schnabelbart,
sprach eben jener Storch, als Kipp und Altobello nach langen Flucht- und Reisestrapazen endlich das sagenumwobene Adebarium betraten. Vor ihnen lagen zahllose kleine sumpfige Tümpel, verbunden durch befestigte Kanäle, deren Wände genau wie die zum Teil in die Luft aufgebockten Gehwege aus unzähligen kleinen und größeren, passgenau genagten Ästen bestanden und Kipp nach wie vor staunen ließen. Er hatte inzwischen zahlloses Nagewerk der Biber in Castoreum gesehen, die hochkomplexen Bauten des Oleanischen Hafens und auch selbst einige recht raffinierte Bauten erdacht, nicht zuletzt den Sattel, in dem er nach wie vor auf dem Rücken des Bären saß. Doch was er hier sah, überstieg die Vorstellungskraft des Eichhörnchens. Wenngleich manches ihn an die neuen Techniken erinnerte, die Rix in dieser Vogelschule auf Talos gelernt hatte. Insbesondere die zahllosen Kobelbauten unter den allgegenwärtigen Trauerweiden faszinierten Kipp. Egal ob gerade groß genug für ein Eichhörnchen oder riesig für einen Bären, überall standen diese kugelförmigen, meist rundherum mit Moos verkleideten Patientenbehausungen, Bugaloos, wie die Einheimischen sie nannten. Für Kipp sahen sie aus, als hätte jemand die Bauweise seiner Kobel studiert, um ein Haufenfaches vergrößert und das Äußere zu einer fast glatten Oberfläche mit Moos abgedichtet. Er konnte es kaum erwarten, einen dieser Bugaloos von innen zu inspizieren. Zunächst einmal hatte der Storch sie allerdings ausgiebig begrüßt und, wie zu erwarten, in aller Breite die Vorzüge des Adebariums betont, ohne wirklich etwas über ihre Methoden zu verraten. Dann abwägend den Bären studiert, wobei seine Augen zwischenzeitlich so lange auf dessen Ohren starrten, dass Kipp für den Bruchteil eines Happens Altobellos leuchtendes Ohr in der Nacht des Budenrudels vor sich sah. Wie lange hatte er nicht mehr daran gedacht? Und wusste dieser schrullige Schlacks mit seinem seltsam langen Kinngefieder etwa mehr über die Ohren des Bären? Wahrscheinlich war es lediglich ein Zufall, denn nur einen Happen später wies der Storch schließlich mit einem Flügel auf den breitesten Gehweg, der aus den dicksten Ästen bestand und ausschließlich ebenerdig durch Schlingpflanzen und Morast verlief.
In Anbetracht unserer gemeinsamen Verdrängungsmasse scheint es ratsam, den massivsten Weg zu wählen, was ich Ihnen zunächst auch für Ihre eigenen Wanderungen durch unseren schönen Tümpel empfehlen würde. Zumindest bis Sie in Ihrer Therapie so weit fortgeschritten sind, dass wir da vielleicht mit etwas angewandter Körperbelüftung entgegenwirken können. Aber verzeihen Sie mir, Oberadebar Krakowski hat mich ausdrücklich angehalten, die angekommenen Patienten nicht immer gleich mit der Therapie zu überfallen. Kommen Sie erstmal in aller Ruhe an heute Abend. Alles andere erfahren Sie morgen früh oder dann, wenn es soweit ist. Haben Sie sonst bis hierhin Fragen?
Sprach Bartelt und stackste ungelenk mit seinen langen Beinen vorweg über den Holzweg. Kipp konnte kaum den Blick davon lösen. Der Storch musste mit diesen stöckchendünnen Stelzen eigentlich jeden Moment zwischen die Äste treten, doch wie durch ein Wunder fand noch jeder seiner Schritte Halt.
»Hast du eine Frage, Kipp?«
fragte der Bär, der sorglos den Holzweg entlang schritt, auch wenn die Äste unter ihnen mit jedem matschig knirschenden Schritt spürbar einzusinken schienen. So war Kipps erster Instinkt auch zu fragen, wie sicher diese Wege wohl waren und ob irgendjemand daran gedacht hatte, sie für ausgewachsene Bären auszulegen. Doch er konnte sich bereits denken, wie die Antwort lauten würde. Phrasen, Phrasen, alles Rattenkacke außer Adebarium, bla bla bla. Ob und wenn ja, wie sicher die Wege für den Bären waren, würden sie schlicht herausfinden müssen. Tatsächlich interessierte Kipp auch eine ganz andere Frage, denn nur allzu gern hätte er gewusst, was wohl mit dem früheren Adebar geschehen war, den das Eichhörnchen einst noch selbst besucht hatte, vor gefühlten Ewigkeiten, in einem anderen Leben, bevor er Rix und Altobello kennengelernt, und gleich nachdem der Habicht ihm seine Kehler genommen hatte. Damals hatte das Adebarium wie heute tief in den Sümpfen gelegen und einen geradezu mythischen Ruf besessen, was die angeblichen Heilerfolge anbetraf. Doch hatten weder unzählige Ratten mit religiöser Hingabe den heiligen Tümpel bewacht, noch hatte es Hochwege und zahllose kobelartige Behausungen für Patienten aus Alamar gegeben. Nicht, dass Kipp damals überhaupt bis ins Herz vorgedrungen wäre, ganz im Gegenteil. Der alte Adebar hatte ihn lediglich einmal an den Ostausläufern des Sumpfgebiets ambulant behandelt, Das heißt, der Storch hatte Kip zweimal tief in Hals und Ohren geschaut, ihn dazwischen dreimal husten lassen und schließlich diagnostiziert, das Eichhörnchen leide an ordinärer Witwentrauer sowie postadoleszenter adulter Tragestarre. Beides nicht behandelbar, aber zumindest ersteres ließe sich lindern. Am besten solle er sich noch ein bisschen hängen lassen und dann spätestens im Frühling ein neues Abenteuer suchen, dann würde das schon wieder, hatte der damalige Adebar gesprochen und sogleich seine Flügel zum Abschied geschwungen. Nicht zuletzt deshalb war Kip bezüglich des Adebariums immer skeptisch gewesen, doch sein eiterndes Auge hatte ihm irgendwann keine Wahl mehr gelassen. Dass er nun wieder von einem Storch begrüßt wurde, der außer leeren Worten nicht viel für ihn übrig hatte, passte allerdings nur in das erwartete Bild.
»Was ist denn eigentlich aus dem alten Adebar geworden?«
fragte Kip also, wenn schließlich auch mehr aus konversativer Höflichkeit als aus tatsächlicher Neugier, denn wie erwartet entgegnete Bartelt ihm nur leere Phrasen.
»Sie müssen wissen, dass die rückständigen Methoden des alten Polybos längst überholt und in weiten Teilen komplett widerlegt waren. Erst durch unseren neuen ernährungsbasierten holistischen Ansatz kann überhaupt von tatsächlicher Wissenschafterei gesprochen werden. Sie dürfen sich das vorstellen wie eine Zeit vor dem Hebel. Unwissend und barbarisch in den Methoden war das Adebarium damals. Und ich muss es wissen, ich habe hier noch als grüner Jungstorch unter dem alten Polybos das Anrühren gelernt. Seien Sie froh, dass Sie es jetzt zu uns stoßen, unter der Führung unseres revolutionären Heilvisionärs Nafta Krokowski.«
Und schon hörte Kip nichts anderes mehr als die typischen selbstanbetenden Tümpelphrasen, die bereits die Ratte Rizzo auf ihrer Anreise zu Genüge von sich gegeben hatte. Ein einziges Mal schien es interessant zu werden. Zumindest hatte Kip das Gefühl, der Storch hätte beinahe etwas verraten, was wohl nicht für ihre Ohren bestimmt war. Anlass war eine unschuldige, aber tatsächlich höchst interessante Frage des Bären. Ausgerechnet Altobello hatte nämlich gleich zu Beginn bemerkt, dass hier nicht alle Kobel stillstanden, sondern dass dann und wann in den allgegenwärtigen sumpfigen Kanälen vereinzelte Transportkobel scheinbar in der Strömung trieben, ganz wie im Hafen Oleas. Und genau wie dort wurden sie auch hier offenbar früher oder später durch Otter gehandhabt, wenn auch in deutlich geringerer Zahl. Und so fragte der Bär schließlich das Offensichtliche.
»Was ist denn eigentlich in den ganzen Kobeln, die hier rumschwimmen?«
»Ich sehe, Sie verfügen über eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe, Herr Bär. Tatsächlich steht das Adebarium in stetem Austausch und regem Handel mit ganz ihm hier. Wir importieren Kräuter und Heilpflanzen sogar aus Alamar und exportieren, wenn auch deutlich weniger, dafür hochpotente, nachweislich wirksame Heilmittel für verschiedenste körperliche und geistige Malästen. Das meiste geht selbstverständlich direkt in die königliche Reserve, aber ähnlich wie in rechtlichen Dingen haben wir uns auch eine gewisse Unabhängigkeit bewahrt, was den Handel anbetrifft. Anders wäre die Forschung, die hier mindestens genauso wichtig ist wie die Gesundheit der Probanden, auch gar nicht denkbar.«
Bei diesen Worten geriet das Eichhörnchen gleich mehrfach ins Stutzen, beschränkte sich aber zunächst auf eine weitere Frage. Kip spürte, wie ihm langsam die Kräfte schwanden. Er kramte mit den Pfoten in seinem Sattel, doch es schien, als hätte er seine gesamten Vorräte aufgebraucht. Ja, er hätte sie nicht mit Tack als Spielsteine verschwenden sollen. Bekackter Dachs. Schließlich fand er doch noch eine einzelne Haselnuss und fragte für den Moment erleichtert.
»Ihr importiert also mehr, als ihr exportiert?«
»Aber sicher um ein Vielfaches. Zum einen haben wir großen Bedarf für unsere ansässigen Patienten, allein an Nahrung, und wie gesagt, unsere exportierten Mittel sind hochdosiert und dadurch deutlich raumsparender als die importierten Rohzutaten.«
»Verstehe. Nur eins ist mir dann nicht ganz klar. Wir haben auf unserem gesamten Weg hierher und selbst jetzt vor Ort nicht einen Kobel reinkommen sehen. Aber uns sind bestimmt schon zwei Häufchen entgegengekommen, die raus in die Welt geschwommen sind.«
»Da hinten kommt noch einer«,
sprach Altobello und deutete hinter Bartelt.
»Ja, dann sind's schon sieben.«
Der Storch hielt kurz inne und blickte mit zusammengekniffenen Augen auf das Eichhörnchen. Offenbar hatte er nicht erwartet, dass Kip so weit zählen konnte.
Solche Dinge verlaufen immer in Phasen, verstehen Sie? Ökonomie, Ökologie, nicht zuletzt die Meteorologie. Diese Dinge sind schwer vorherzusagen und bedingen einander. Arkane Prozesse, sozusagen, gewissermaßen, etc. pp.
»Naja, bestimmt«,
sprach Kip und blickte dem treibenden Kobel hinterher. Noch legte er in der leichten Binnenströmung der größtenteils hölzern verstärkten Kanäle allein seinen Weg zurück, bis ihn spätestens am Grenzbach die Ratten übernehmen und einem Transportotter oder womöglich einem ganz anderen Schicksal überführen würden. Kipp hätte nur allzu gern mal einen Blick hineingeworfen, obschon er wusste, dass dieser gefiedertreue Assistenz-Oberadebar ihm sicher nicht dabei helfen würde. So fragte er zuletzt:
Da mal was ganz anderes. Ihr erzählt ja alle immer einen von Ernährung. Wann gibt's denn jetzt endlich mal was Vernünftiges zu futtern, ey?
Oh, seien Sie unbesorgt. Bis jetzt ist noch niemand im Adebarium verhungert. Ganz im Gegenteil.
Bartelte er, und es war nicht das erste Mal, dass der scheinbar schusselige, schlaksige Storch dem Eichhörnchen ein wenig suspekt, wenn nicht gar unheimlich erschien. Doch was auch immer dieser Schnabelbart an niederen Zielen verfolgen mochte, Kipp musste endlich etwas essen. Und im Zweifel würde erst mal jemand Altobello überwinden müssen. Da sprach auch schon der Assistenz-Oberadebar:
So, meine sehr verehrten Nage und Räuber, damit kommen wir dann auch gerade rechtzeitig zum Nachthappen. Gleich hinter dieser Weide beginnt das Kredenzfeld um den eigentlichen Tümpel. Schauen Sie!
Kipp schaute und staunte. Ein scheinbar riesiger See, bald so groß wie der in den Bergen, in dem sie einst Thaddäus getroffen hatten. Nur war dieser hier kreisrund umringt von eichenhohen Weiden, die mit ihren langen, traurigen Ranken das Wasser zu trösten schienen, bis sie gemeinsam mit der gesamten Landschaft unweit von ihnen im Nebel verschwanden. Unter den noch sichtbaren Bäumen war derweil offenbar verschiedenstes Futter zusammengestellt worden. Pflanzen, Gemüse und Nüsse für die Nager, eine Sammlung aus noch lebenden und bereits toten Muscheln, Schnecken, Insekten und anderem Kleingetier, und nicht zuletzt ein großes Feld, auf dem zahllose, frisch gefangene Fische lagen. Für einen kurzen Moment vergaß Kipp allerdings sogar seinen Hunger und blieb mit den Augen an seltsamen Wasservögeln hängen, die grau waren wie der Nebel und mit einem angewinkelten, auf dem anderen Stöckchen dünnen wie astlangen Bein im offenbar durchweg flachen Tümpel standen. Waren das etwa diese Mangos, von denen Tuck erzählt hatte?
Sodale, meine Herren, und hiermit muss ich mich leider für heute verabschieden. Ich sehe Sie dann morgen Vormittag zur ersten Sitzung. Und kommen Sie ruhig gemeinsam. In diesem frühen Stadium Ihrer Therapiebestimmung werden wir zunächst einige allgemeine Dinge klären, die sicher für Sie beide interessant sind. Wenn Sie denn nach der Anamnese mit meinem Kollegen morgen früh überhaupt noch Fragen haben, der sind diesen Dingen für gewöhnlich ausgesprochen gründlich. Für heute möchte ich Sie dann nur noch kurz mit unserem besten Patienten bekannt machen, der nun schon fast genauso lange hier ist wie Professor Krokowski. Der kann Ihnen sicher alle restlichen Fragen für heute beantworten und Ihnen zeigen, wo Sie im Anschluss Ihre Schlafgemächer finden. Weiß Philipp, kommst du mal bitte?
Besagter Weiß Philipp war ein mittelgroßes Schaf mit üppiger weißer Wolle auf dem Leib, die ihm einst seinen Spitznamen eingebracht hatte. Ursprünglich gedacht, um ihn von einem anderen Patienten zu unterscheiden. Einem schwarzen Ziegenbock, der folglich Schwarz-Philipp gerufen wurde. Doch mittlerweile gab es hier nicht einen einzigen Patienten mehr, der den alten Schwarz-Philipp noch gekannt hätte. Nur der Name Weiß-Philipp blieb bestehen, auch wenn die meisten Tiere das Schaf aus reiner Bequemlichkeit meist doch nur Philipp riefen, wodurch wiederum sein ursprünglicher Name mittlerweile zu seinem Spitznamen geworden war. Kipp schmunzelte und erschrak bei dem Gedanken. Er hatte nicht vor, so lange zu bleiben, um Spitznamen zu bekommen, oder gar zu wechseln.
Bäh, sowas gibt's auch nur im Adebarium,
erklärte das Schaf ihnen unterdessen, während es scheinbar schläfrig neben dem großen, zumindest kurzzeitig sogar mit einigen Lachsen bestellten Fischkredenzfeld auf einer für Sumpfverhältnisse erstaunlich großen Wiese graste. Auch Kipp hatte sich bereits ein wenig gestärkt, wenn zunächst auch nur flüssigerweise, denn die von Tuck verfluchte Tümpelsuppe war offenbar gar nicht so schlecht, wie der Dachs sie gemacht hatte. Sicher war es anfangs gewöhnungsbedürftig, dass mitten im Tümpel die scheinbar einbeinigen Vögel standen, die tatsächlich Mingos genannt wurden. Aber nachdem Philipp ihnen versichert hatte, dass es im See eine raffinierte Strömung gab, welche all ihre Schadstoffe hinausspüle und es somit streng genommen gar kein richtiger Tümpel sei, was ihn Kipp zunächst nicht reizvoller erschienen ließ, hatte Altobello sich sorgenfrei schlürfend über das Ufer gebeugt und nach kurzer, brummender Abwägung des Geschmacks gleich gierig die ganze Schnauze ins Wasser gesteckt. So ließ sich schließlich auch das Eichhörnchen zum Probieren überreden, und nach ebenfalls kurzer, irritierter Abschmeckung fand Kipp dann doch schnell Geschmack an dem leicht süßen, leicht würzigen Tümpelwasser, das wider Erwarten erstaunlich klar war. Schnell hatte es seinen Durst gestillt und gab ihm zugleich das Gefühl, als hätte es ihn mindestens so sehr gestärkt wie eine halbe Mahlzeit, ohne ihn dabei spürbar zu sättigen. Gegen den Hunger knabberte er unterdessen auf dem Rücken des Bären, der sich inzwischen glücklich brummend am Fischfeld bediente, unerwartet zufrieden an einem wirklich leckeren Kiefernzapfen, den Kipp zuvor auf dem Nuss- und Früchtefeld entdeckt hatte, und studierte die ebenfalls speisenden Anwesenden. Dank unzähliger Glühwürmchen, deren Licht im Nebel wie das kleiner, gespenstisch umherschwebender Monde erschien, war es noch erstaunlich hell, obwohl die Sonne längst untergegangen sein musste. Doch Kipp konnte zumindest die Gäste auf den angrenzenden Kredenzfeldern klar erkennen. Mindestens ein Schwein und ein Hirsch auf dem Nuss- und Früchtefeld, die zu Kipps Erstaunen entspannt nebeneinander fraßen. Er hätte nie gedacht, dass er außer Chilan und Bastias noch einmal ein scheinbar friedvolles Paar dieser beiden bis aufs Blut verfeindeten Völker sehen würde. Offenbar war Krankheit etwas, das alle Hürden überwand.
Entweder die Krankheit oder das leicht zu fangende Fressen,
kommentierte Kipp seinen eigenen Gedanken und empfand dabei, wie bereits bei Philipps Namensgeschichte, eine eigentümliche Mischung aus Amüsement und Unbehagen. Wie zuvor ignorierte er das Gefühl und studierte dafür umso interessierter die weiteren Gäste. Diverse Hasen und Igel, auch im Nuss- und Früchtefeld. Dazu drei Tiere, die aussahen wie große, helle Füchse, schwer zu sagen in dem Zwielicht der blassen, wandernden Monde. Sowie verschieden große Singvögel, die alle auf die für Kipp einsehbaren Kredenzfelder verteilt, miteinander verschiedenstes Futter teilten. Nur die Fische schienen offenbar exklusiv Altobello vorbehalten. Tatsächlich war es wohl ohnehin ungewöhnlich, noch so viele Tiere beim Nachthappen anzutreffen, wie Philipp grasend erklärte, da der Tag gastronomisch so dicht gestaltet war, dass sich für gewöhnlich kaum jemand zum optionalen Nachthappen einfand, so dass die meisten Tiere für gewöhnlich zu dieser Zeit schon zur Luftkur in ihren Bugalus lagen.
»Was heißt denn hier optionaler Nachthappen?«
hatte das Eichhörnchen an seinem Kieferzapfen knabbernd gefragt, worauf das Schaf gemächlich blökend erklärte.
»Ganz genau das. Die Pflichtmahlzeiten sind der erste Frühfraß, der zweite Frühfraß, das Mittagfressen, der Nachmittagshappen und der Abendfraß. Der optionale Nachthappen ist heute nur so reichhaltig bestückt, weil Doc Krokowski von der nahenden Ankunft eines Bären gehört hatte und kein Risiko eingehen wollte. Nichts für ungut großer«,
sprach das Schaf vorsichtig und blickte fluchtbereit auf Altobello, der jedoch, wörtlich vertieft in einen großen Lachs, gar nicht mitbekam, dass er gemeint war. So fuhr Philipp schließlich fort.
»Normalerweise ist das eher etwas für Patienten, die am nächsten Tag in den OP gehen.«
»Okay, und was ist ein OP?«
»Das weiß niemand so genau. Nur, dass Doc Krokowski dort Patienten operiert.«
»Doc? Ich dachte, der heißt Nafta.«
»Auch so ein Spitzname. Aber den erklärt er euch besser selbst.«
Keine wirklich zufriedenstellende Antwort, und Kipp hätte noch unzählige Fragen mehr gehabt, nur bemerkte er bald, dass das Schaf am Ende kaum besser klang als der Assistenz-Oberadebar. Vielleicht nicht ganz so reißerisch und plakativ in seinen Aussagen und deutlich monotoner, doch im Grunde gab er nur brav die Vorzüge des Adebariums und vor allem Oberadebar Krokowski preisend die hiesigen Abläufe wieder, welche zumindest in ihren Therapien wohl ganz unterschiedlich sein konnten. Sie würden ihre künftigen Tagespläne als erstes am nächsten Morgen mit dem Anamnesehasen und Professor für Heilkunde und allgemeines Blablabla festlegen, ein absoluter Experte Blablabla. Kritische Fragen zu den Abläufen, wie zum Beispiel den 7 ausgelaufenen Kobeln, wurden, wenn überhaupt, maximal zweideutig beantwortet.
»Manche verlassen das Adebarium, doch leider nicht alle gesund.«
war so ein Satz, den Kipp später nicht mehr aus dem Kopf bekommen sollte. Auch und gerade, weil alle weiteren Nachfragen dazu sprichwörtlich im Morast verliefen. Die einzigen Themen, bei denen das ansonsten geradezu lethargische Schaf fast euphorisch wirkte, zumindest für seine Verhältnisse, waren die eigene Krankheit und die der anderen Tiere. Philipp selbst litt wohl an etwas, das Oberadebar Krokowski chronische Anämie nannte und offenbar den meisten der Tiere hier diagnostiziert hatte. Gemein war ihnen allen dabei zumindest ein generelles Gefühl ständiger Erschöpfung und Ermüdung in höchst unterschiedlicher Ausprägung, wobei Philipp immer wieder betonte, dass Oberadebar Krokowski oder der Doc, wie das Schaf ihn weiterhin nannte, zu sagen pflegte, dass zwar viele Tiere anämisch seien, aber nur die wenigsten von ihnen wirklich zum Patienten taugten, was Kipp nicht so recht verstehen wollte.
»Nehmt mal die vom Regenbogen«,
sprach Philipp weiterhin tiefenentspannt grasend und wies sogleich unauffällig mit einem langen Grashalm in seiner Schnauze auf die affektiert nebenan im Nuss- und Früchtefeld pickende Pfaudame Tatagrina Tepau vom Regenbogen, eine Gestalt, wie Kipp sie noch nie gesehen hatte. Eine wuchtige, fasanartige, scheinbare Vogelfrau, die offenbar bei jeder Gelegenheit ihr massives, selbst im Zwielicht geradezu hypnotisch schillerndes Gefieder entfaltete und dazu in den höchsten Tönen ihr Leid zu klagen begann. Offenbar hatte sie einst im Dschungel zu Hofe der Könige dramatische Arien gesungen, bis ihre Kunst, wie sie selbst, etwas aus der Mode gekommen war. Doch dann habe sie schließlich in ihrer Krankheit ihre Erfüllung gefunden.
»Sag zumindest der Doc, und der muss es wissen.«
Und offenbar befand der Doc, dass die vom Regenbogen ihr gesamtes Talent bislang in der Kunst gar vergeudet und erst hier im Adebarium ihre wahre Berufung im Leiden gefunden hätte. Denn das war aller Krankheit auf die eine oder andere Art gemein, referierte das Schaf offenbar die Worte des Oberadebars, das Leiden. Und nur wenige sind wirklich zum Leiden und somit zum Patienten geboren und nur die allerwenigsten so sehr wie Tatagrina Tepau vom Regenbogen. Tatsächlich musste Kipp ihr lassen, dass wirklich niemand beim Nachthappen so denkwürdig und unüberhörbar gelitten hatte wie die Pfaudame. Er dachte noch lange über sie nach, sie und ihre Assistentin, das Wachtelweibchen Mildred. Das Eichhörnchen lag mittlerweile in seinem persönlichen Boogaloo, der tatsächlich seinen eigenen Kobelkreationen gar nicht unähnlich war. Offenbar wurde auch hier mit alten Storchennestern gearbeitet, was irgendwo naheliegend war, wie Kipp im Dunkeln sinnierend feststellte. Doch gerade diese absolute Dunkelheit war ihm neu, war sie doch ein Nebeneffekt der wirklich penibelsten Moosabdichtung, die er je bei einem Kobelbau gesehen hatte. Offenbar war diese Bauweise bereits Teil der sogenannten Luftkur, die ihn Professor von Schnabelbart bald sicher im kleinsten Detail erklären würde. Kipp schien es allerdings eher kontraproduktiv, die ohnehin stickige Tümpelluft hier drin noch weiter einzudämmen, bis das Wasser von der Kobeldecke tropfte. Gesund oder ungesund, er fühlte sich gefangen. Ob es dem Bären auch so ging? Wohl eher nicht. Altobello lag nebenan in einem seiner Größe angemessenen Krankenbau, ein Wunderwerk der Kobelkunst, wie Kipp neidlos anerkennen musste, und schnarchte sein selbst durch zwei dicke Schichten Moos und Tümpelluft dringendes Schnarchen, was Kipp zumindest für den Moment beruhigte. Und doch spürte er tief in sich eine gewisse Unruhe. Mehr als das, eine unbekannte dunkle Bedrohung. Keine Wölfe, kein Habicht. Nein, etwas ganz anderes, Gesichtsloses, das sich nun in seinem Inneren ausdehnte wie eine schwarze Flut im Tal, in der schon bald erst eins, dann zwei, schnell ganze Scharen von Storchen und Mingobeinen warteten, was Kipp auf dieselbe seltsame Art einzuschläfern schien wie die sieben Kobel, die durch die Fluten nach und nach an ihm vorbeitrieben, bis er schließlich spürte, wie von links ein Schwein und von rechts ein Hirsch an ihm zogen.
»Leide, leide, quälkisch«,
rief das eine, und
»Gesund verlässt du uns nicht«,
der andere, all dieweil vor ihm Tatagrina vom Regenbogen in höchsten Tönen stöhnend hin und her stolzierte, während ihre Assistentin Mildred mit beiden Flügeln auf sie wies und rief,
»Genau so, Grina, genau so! Oh, du bist die Allerschönste!«
Als Kipp am nächsten Morgen erwachte, waren all die dunklen Gedanken vergessen. Zwar spürte er ein leichtes Brummen in seinem Kopf, wie zuletzt, nachdem er damals einige von Uatus Schnuckerbeeren probiert hatte, wahrscheinlich von der stickigen Luft in seinem Boogaloo, doch davon abgesehen fühlte er sich erstaunlich erfrischt und freute sich bereits auf den ersten Frühfraß. Vor allem, er hätte nie gedacht, dass er das einmal denken würde, die Tümpelsuppe. Keine Ahnung, was Tuck daran auszusetzen gehabt hatte, aber bei der Vorstellung ihres würzig-süßen Geschmacks rollte das Eichhörnchen sich geschmeidig wie lang nicht mehr herum, um sogleich mit der Schnauze die Ausgangsmoosklappe aufzustoßen. Kip knatterte kurz, leise vor Anerkennung dieser raffinierten Baukunst, wie bereits am Vorabend, auch wenn er noch immer nicht begreifen konnte, was an stickiger Luft gesund sein sollte. So nahm er denn gleich einen mächtigen Zug der nur unwesentlich frischeren Tümpelluft und blickte hinaus in den Nebel. Noch dichter als am Vorabend, allerdings waren die Glühwürmchen verschwunden, und doch schien es deutlich heller. Es durfte also bereits morgen sein.
»Gleich gibt's Tümpelsuppe«, dachte Kip unvermittelt.
Da erblickte er Altobellos riesigen Boogaloo und sah, wie sich gleich davor eine Gestalt im Nebel abzeichnete. Er spürte ein kurzes Unbehagen, bis er in ihr ein Nutria-Weibchen erkannte, das ihn direkt an die gute Seele Heidi aus dem Hafen Oleas erinnerte. Doch so wie sie ihn erspähte, stand sie sogleich kopfschüttelnd vor ihm und stieß das Eichhörnchen zurück in seinen Boogaloo.
»Ey!«
»Sch!« zischte die Sumpfbiberin und schloss die Moosklappe. Kip hörte sie draußen in einen langen Ast beißen, und noch bevor er die Klappe wieder aufstoßen konnte, hatte die Biberin sie verkeilt.
»Ey, was soll das?«
»Sch!« zischte sie noch einmal und zog sogleich wortlos weiter. Zumindest glaubte das Eichhörnchen, das typisch matschige Knirschen der Holzwege zu hören.
»Alles okay, Kip?«
ertönte da Altobellos moosgedämpfte Stimme.
»Ja, nee, bis gerade ging's noch. Wer hat der alten Sumpfkuh denn bitte in den Kopf gekackt, ey?«
»Das hat uns doch gestern der Philipp erklärt. Erst wenn der Hahn dreimal kräht, ist die Nachtluftkur vorbei. Dann können wir rauskommen zum ersten Frühfraß.«
»Echt? Hat er das gesagt?« »Hab ich nicht mitgekriegt bei dem ganzen hohlen Geblöke. Und jetzt?«
Da hörte er wie auf Kommando Hans, den hiesigen Tümpelgockel, krähend den Tagesbeginn verkünden.
»Na toll, dafür hat die Alte mich jetzt eingesperrt, oder was? Ich glaube, es hackt, ey. Können wir dann jetzt endlich mal los zum Frühfraß?«
»Warte, ich hol dich gleich raus. Lass Hans eben noch zu Ende krähen.«
Kip schnaubte kurz kopfschüttelnd, doch fügte sich, in dem Wissen, dass ihn nur noch wenige Happen von seinem nächsten Schluck Tümpelsuppe trennten.
»Trotzdem, Sumpfkuh«,
murmelte er, während der Hahn schließlich zum dritten Mal verstummte, worauf sich Altobello umgehend hörbar aus seinem Boogaloo schälte und direkt den Astriegel vor Kips Kobel zerbrach, wie ein winziges Ästchen.
»Oh, das wollte ich nicht. Meinst du, die stumme Schwester ist mir böse?«
»Wer bitte?«
fragte das Eichhörnchen und half dem Bären bereits in ihrem allmorgendlichen Ritual mit den Vorderpfoten in die Sattelschlaufen.
»Na, die Sumpfbiberfrau gerade. Philipp hat gesagt, die nennt man stumme Schwestern und die machen hier eigentlich alles. Die Mahlzeiten, die Behandlung und Therapie.«
»Du meinst Therapie«,
sprach Kip, während er den sich routiniert herabbeugenden Bären erklomm und sogleich in seinem Sattel Platz nahm, welcher ihm gerade nach einer Nacht im stickigen Boogaloo erschien, wie das einzige wirkliche Zuhause in seinem Leben.
»Du hast also doch zugehört?«
»Nicht wirklich.«
Das Eichhörnchen kramte inzwischen gedankenverloren in seinem Zuhause auf dem Bärenrücken nach Nüssen. Selbstverständlich hatte er gestern Abend noch unauffällig am Nuss- und Früchtefeld seine versteckten Provianttaschen aufgefüllt. Wer wusste schon, ob die Mahlzeiten hier wirklich so umfangreich sein würden wie angepriesen. Bis jetzt hatte Kip in diesem Leben noch immer Geheimreserven gebraucht. Nicht so im Adebarium, wie sich herausstellen sollte. Die Kredenzfelder für den ersten Frühfraß waren jedenfalls mindestens genauso üppig bestellt wie die des gestrigen Nachthappens, soweit Kip das beurteilen konnte. Doch auch wenn es so schien, als müsse irgendwo weit jenseits des Adebariums eine Sonne scheinen, war hier alles in noch dichteren Nebel gehüllt als am Vorabend, so dass er bei seinem ersten, wie zu erwarten hervorragenden Schluck Tümpelsuppe, nicht einmal sagen konnte, ob die Mingos an ihrem angestammten Platz standen. Auch von den anderen Gästen, über die er im Tageslicht mehr zu erfahren gehofft hatte, konnte er letztlich weniger sehen als im Zwielicht der nächtlichen Glühwürmchenmonde.
Was soll's?
Die Kieferzapfen waren wieder ausgezeichnet, die Tümpelsuppe sowieso, und er probierte dieses Mal sogar einen sehr leckeren oleanischen Pinienzapfen. Altobello schien ohnehin nicht das Geringste an seinem riesigen Lachs auszusetzen zu haben. Philipp graste allerdings heute Morgen nicht neben ihnen, da ihm die Ehre des ersten Frühtermins des frisch zurückgekehrten Oberadebars zur Seelenzergliederung zuteil wurde, wenn er richtig verstand, was Altobello am Vorabend von dem Schar verstanden haben wollte. Kipp bedauerte die Abwesenheit der monoton blökenden Schafstimme nicht im geringsten, und es sollte noch eine lange, dunkle Zeit dauern, bis er es zuletzt tun würde. Als Altobello ihn schließlich brummend wissen ließ, dass er nun mit seinem zweiten Lachs fertig war, marschierten sie direkt los zu Kipps offizieller Aufnahme und Erstuntersuchung. Er hatte zunächst Sorge gehabt, dass Altobello sich die Wegbeschreibung des Schafes nicht hatte merken können, da er sich selbst nicht mal erinnern konnte, überhaupt etwas davon gehört zu haben. Doch der Bär wies sogleich auf einen 3 Biber hohen, in den Boden gerammten Pfahl. Darauf 2 weiße Flecke. Der größere sah aus wie der Kopf eines Hasen, und der kleinere darunter zeigte eindeutig in eine Richtung. Mal wieder knatterte Kipp vor Anerkennung. Ein raffiniertes System, wenn auch Fehler und vor allem Sabotage anfällig, aber bei regelmäßiger Kontrolle höchst effizient. Anscheinend gab es für jeden relevanten Ort innerhalb des Adebariums ein entsprechendes Zeichen, wie zum Beispiel einen runden Fleck, aus dem 3 Striche nach oben ragten, welche offenbar die Mingobeine im Tümpel repräsentieren sollten, oder eben den Fleck für den Hasen für Heilkunde und allgemeines Wohlbefinden, welchen sie so schließlich einige matschig knirschende Haufen Bärenschritte später erreichten. Sie stoppten vor einer riesigen Weide, deren dicht verflochtenen Ranken bis hinab zum Boden reichten, ausgenommen einer nicht ganz bärengroßen Öffnung, die offenbar regelmäßig freigenagt wurde und in welche der hölzerne Weg direkt hineinzuführen schien. Gleich neben diesem Kipp nicht ganz geheuren Eingang lag ein bibergroßer, halb im Boden versinkender Stein, von dem sie ein großer weißer Hasenfleck grüßte, genau wie gleich darauf eine plötzliche Stimme aus den Schatten jenseits der Ranken.
Ja, kommen Sie mal rein in die gute Stube. Kipp das Eichhörnchen und Altobello der Bär. Ich hab Sie erwartet.
Im unfassbar geräumigen Inneren, das heißt unter der sie fast rundumschließenden verflochtenen Krone, sahen sie schließlich in der Mitte des so entstandenen, komplett mit Ästen ausgelegten Raumes, den Riesenhasen, neben einem erstaunlich dünnen Stamm, aus dem bis auf den Boden dieser gesamte Bau wuchs. Das Eichhörnchen bewunderte erneut die pragmatische Effizienz der hiesigen Bauweise, als der Riesenhase sprach:
»Moin, moin, ich bin Roger Ast, euer Professor für Heilkunde und allgemeines Wohlbefinden. Wo zwickt's denn doch mal?«
Und zu Kipps nur kurz anhaltendem Erstaunen begannen die Freunde bald mit Roger Ast zu plaudern, als würde man sich bereits seit Monden kennen. So gestand der Bär gleich zu Beginn geradezu beiläufig, dass er ein bisschen traurig sei, weil es ja auf ganz Mar keine einzige Bärin gebe, worauf der alte Hase ihn vielsagend tröstete.
»Nun mach dir da mal keinen Kopf mehr, Jung. Ich hab damals auch geglaubt, ich wäre der Einzige, bis eines Tages aus dem Eis im hohen Norden meine Mathilde gehopst kam. Und jetzt gibt's wieder 3 Haufen Riesenhasen auf ihm hier. Ratet mal, wer deren Vater ist.«
Die väterliche Freude des Hasen war dabei so ansteckend, dass Altobello gleich selbst strahlend reinblickte und Kipp die neue Hoffnung des Bären förmlich spüren konnte. Gut für ihn. Dieser Roger Ast wusste offenbar zumindest, wie man mit Tieren umgeht. Und tatsächlich schien er auch ein absoluter Experte für Heilkunde und allgemeines Wohlbefinden zu sein, der Kipp gleich noch viel erfreulichere Neuigkeiten verkündete, als das Eichhörnchen ihm schließlich von seiner adulten Tragestarre berichtete.
»Aber das ist doch keine Krankheit, Herr Eichhorn. Darin schlummern ungeahnte Kräfte. Die meisten Tiere hier wären neidisch auf Sie. Das ist quasi wie ein regulierbarer temporärer Winterschlaf, bei dem Sie Ihr gesamtes System runterfahren und Kräfte regenerieren können. In einem Maße, das eine normale Nacht Schlaf dagegen so erholsam erscheinen lässt wie einen halbweiligen Dauerlauf. Es gibt Geschichten von ganz alten Hasen, die ihr halbes Leben in selbstinduzierter Hängestarre verbracht und so unvorstellbare mentale Leistung vollbracht haben sollen. Yogi Ragaragel war zum Beispiel bekannt dafür, nur einmal im Jahr aus seiner Höhle zu treten und seinen Jüngern Antworten auf Fragen zu geben, die sie ihm ein Jahr vorher stellen durften. Ja, nur meistens hatten die sich inzwischen von ganz allein erledigt, ne?«
sprach der Riesenhase ernst und blickte von Kipp zu Altobello. Beide nickten verständnisvoll.
Jedenfalls, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben seit Ihrer Jugend, wird's Ihnen was ausmachen, den jungen Bärmer zu bitten, Sie einmal kurz im Nacken zu packen?
Es geschah das Erwartbare.
Donnerkiel, stocksteif ist er.
Ja, das macht die Sache einfach. Luft und Hängekur und Zennepellin fürs Auge. Dann springen Sie bald wieder wie ein Junghörnchen und das Leiden hat ein Ende.
Altobello setzte Kipp wieder vorsichtig ab.
Echt jetzt? Ich dachte, Leiden wäre hier die wichtigste Disziplin und die vom Regenbogen eure Musterschülerin.
Was das Leiden allgemein betrifft, bin ich grundsätzlich anderer Meinung als Kollege Krokowski. Aber diese verschiedenen Perspektiven sind essentiell für einen konstruktiven medizinischen Diskurs. Ja, und die Diva? Naja, die war schon immer ein ganz spezieller Fall.
Typisch Huhn, dass sie so ein Drama macht, ne?
Nee, nu, diesen Hühnerhass kann ich so nicht stehen lassen. Vor allem, weil die vom Regenbogen eigentlich gar keine sie ist. Also, rein körperlich jetzt. Sie müssen wissen, so stolzes Gefieder ertragen von Natur aus nur Pfauenhähne, um damit den Hühnern zu imponieren. Dieser Hahn hat sich offenbar aber nie wie einer gefühlt und wohl schon lange vor seiner Divenkarriere als Huhn identifiziert. Und als solches wurde sie dann ja auch berühmt.
Ich hatte bis gestern noch nie von ihr gehört.
Ich auch nicht.
Ja, und doch reden sie heute über sie, ne? Irgendwas muss die Dame scheinbar richtig machen. So oder so gehört es sich für mich definitiv nicht, über andere Patienten zu sprechen. Nur die wissenswerten Fakten muss man halt klären, ne? Aber selbstverständlich gebietet es der Anstand, dass niemand von unserem Gespräch erfährt.
Welches Gespräch?
Fragte Kipp und zwinkerte mit seinem gesunden Auge. Nur um zu bemerken, dass er sich endlich eine neue einweihende Geste überlegen musste, da auch der Riesenhase offenbar nicht sicher war, wie er das Eichhörnchen verstehen sollte. Kipp glaubte für den Bruchteil eines Happens gar, in dem Zögern des Hasen ein Gesicht hinter der Maske der warmen Herzlichkeit zu erblicken, eines voller Sorge, Zweifel und Furcht, das sogleich wieder verschwand. Wahrscheinlich bildete Kipp sich das auch alles nur ein. Sah er nicht viel eher sich selbst und seine eigenen verdrängten Ängste in den tiefen, spiegelnden Augen des Hasen wieder? Und wovor sollte er sich eigentlich fürchten? Wenn der Hase recht behielt, wären all seine körperlichen Sorgen nicht nur bald gelöst, sondern zum Teil gar Superkräfte. Vielleicht war es tatsächlich eine gute Idee gewesen, in den Tümpel zu gehen.
Also, Luft und individuelle Hängekur und fürs Auge gibt's jetzt dreimal täglich Zennepellin. Dann wird's vielleicht nicht wieder wie neu, aber es hört erstmal auf zu jucken und zu suppen. Und das wäre ja schon mal was, ne?
Ragast zwinkerte ihm zu.
Schwester Rabera, Sie leiden das Böde in die Wege.
Mhm,
antwortete eine stumme Schwester, die aus den Schatten unter den Ranken hervortrat.
Danke, Raps. So, die Herren, dann überlasse ich Sie mal Ihrer nächsten Mahlzeit. Ich denke, Sie finden den Weg allein zurück.
Na klar, immer dem Klecks nach, der aussieht wie Mongobeine im Tümpel.
Mingobeine, bitte. Aber ich sehe, Sie fühlen sich schon ganz wie zu Hause. So soll das sein. Dann sehen wir uns spätestens wieder in 3 Tagen zur Nachuntersuchung. Schwester Rabera wird Ihnen da aber sicher nochmal einen genauen Termin mitteilen. Bis dahin erstmal gute Besserung und guten Hunger, die Herren.
Sprach der Hase und ließ das Eichhörnchen jeden Zweifel und jede Frage, die noch irgendwo in ihm geschlummert haben mochten, komplett vergessen. Jetzt freute Kipp sich nur noch auf den 2. Frühfraß, mit mindestens einem ganzen großen oleanischen Pinienzapfen und vor allem ganz viel würzig-süßer Tümpelsuppe.
Sie hörten
Bix der Graue, ein Märchen der Gebrüder Sommer,
5. Buch, Herz aus Arrakasch.